Also, ganz ehrlich. Wenn man mit 11 Jahren auf dem Schulhof quasi einen Schwarzmarkt für Maßregel aufzieht, heute fließend 9 Sprachen spricht und E-Flotten für Milliardenkonzerne optimiert, dann merkst du, du hast echt einen echten Hustler, einen echten Unternehmer vor dir. Es gibt wenige Menschen, die mit so viel, ich würde sagen, Herzblut und unfassbar viel Optimismus an der Energiewende arbeiten wie mein heutiger Gast. Und auch für mich einfach ein guter Reminder, warum ich den Podcast aufnehme. Das Gespräch hat mich wirklich extrem inspiriert und ich hoffe, die Folge gefällt euch genauso. Moin zusammen und herzlich willkommen in einer neuen Folge der Energiezone, eurem Podcast, in dem wir die Energiewende greifbar machen und die Geschäftsmodelle der Branche analysieren. Mein Co-Host Alex Graf ist heute nicht mit dabei, deshalb habt ihr mich heute ganz für euch und ich bin Ilan, Dr. Ilan Momba und einer der 3 Geschäftsführer von ONU Energy. Ganz kurz gesagt, was machen wir bei ONU Energy? Wir sind eine Softwarefirma, jetzt 3 Jahre alt, vor ziemlich genau 3 Jahren im April gegründet und ja, wir vereinfachen die Energiebeschaffung für Industrieunternehmen in Deutschland massiv. Und wie machen wir das als Softwarefirma? Naja, indem wir Software entwickeln, die genau dies tut, also Lösungen, die es unseren Kunden ermöglicht, die, ich sag mal, Volatilität der Märkte, also bei Preisen und bei Nachfrage nicht unbedingt als Risiko zu sehen, sondern als echten Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Und das klappt ziemlich gut. Wir verwalten heute Energie im Wert von mehreren 100 Millionen Euro und mehr als 1 Terawattstunde Strom und Gas. Genau, übrigens zu diesem Thema, wie man Preisvolatilität smart und für sich nutzt, veranstalten wir in Kürze auch wieder am 23. April um 13 Uhr mittags ein spannendes Webinar. Wenn ihr euch anmelden wollt, schreibt mir einfach eine LinkedIn-Nachricht und da kriegen wir euch da rein. Und ach so, und gleiches geht auch für Energiefrühstück auf der OMR, da sind wir auch wieder mit Ressourcenmangel am Start. Details kommen noch, aber genau, jetzt zu unserem heutigen Gast. Ich durfte die Mikros im schicken Dena Future Energy Lab in Berlin einfach mit nutzen. Einer echt coolen Location für Energie-Startups. Mir gegenüber saß Claudio Geiken, der Gründer von Ridergy. Und ja, kurzer privater Disclaimer. Ich kenne Claudio jetzt schon eine ganze Weile. Unsere Geschichte geht zurück auf die KTH in Stockholm vor fast 15 Jahren. Er ist mir damals schon aufgefallen, weil er da so eine internationale Fußballmannschaft initiiert hat, ins Leben gerufen hat. Und ja, wir haben zusammen gekickt und wir waren beide, wenn ich mich richtig erinnere, auch riesige Elon Musk Fanboys. Zu einer Zeit, als zugeben Tesla noch nicht so ganz bekannt war und eher noch nischig. Es ist ja auch nicht mehr ein richtiges Startup, aber deutlich unbekannter. Und auch so Elon einfach nur für seine unternehmerische Leistung bewundern konnte. Ja, da ist er noch nicht so abgedriftet und da war die Welt vielleicht auch einfach noch nicht so politisch aufgeheizt. Aber ja, warum Claudio hier in der Energiezone? Der hat seit Stockholm eine ziemlich krasse Geschichte hingelegt. Er hat bei Northvolt ganz früh mitgewirkt und ich würde sagen, ja, heute bewundere ich Claudio vor allem als Unternehmer. Er hat mit Ridergy eine mega coole Firma gebaut, komplett bootstrapped, extrem lean, aber mit richtig namhaften Kunden wie HelloFresh und Audi an Bord. Und explodiert auch gerade Richtung China, spricht natürlich auch noch Chinesisch, wie er im Podcast beweist, aber ja, scheint für mich einfach so genau die richtigen Dinge zu bauen und zur richtigen Zeit. Und gerade jetzt, wo wir so in diese Agentic AI Future schauen, ist für mich persönlich Claudios pragmatischer, fokussierter Ansatz wirklich ein Vorbild. Auch so Ökosystem getrieben und ja, auch für uns bei ONU was wir für uns mitnehmen können. Wir sprechen über Smart Charging, warum wir Pragmatismus in der Regulierung brauchen und wie wir von der Umsetzungsgeschwindigkeit in China lernen können. Genau, soweit erstmal hier die lange Intro. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Claudio Geiken von Ridergy. Auf geht's, ab geht's, let's roll. Alright, 2. Anlauf. Müssen es einfach kurz erzählen, oder? Wir haben jetzt gerade 25 Minuten aufgenommen und vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Aber
vielleicht liegt es auch an der Technik, wir wissen es nicht.
Genau, wir schieben es mal auf die Technik. Claudio, herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne.
Dafür kriegen wir das jetzt im zweiten Anlauf noch viel flüssiger, noch viel besser, noch viel lustiger und smarter hin. Herzlichen Dank für die Einladung hier ins Dena Future Energy Lab, wenn ich das richtig zusammengebracht habe und ausgesprochen habe. Hier einmal rumgelaufen in West-Berlin neben der königlichen Porzellanmanufaktur.
Korrekt.
So ein fancy alter Backstein-Industriegebäude, was irgendwie schick renoviert wurde. Und dann so direkt daneben ein über 3 Etagen krasses Office. Das hat mir eben eine Tour gegeben und ich bin geflasht und total positiv beeindruckt. Und wir nehmen auch in einem hochprofessionellen Podcast-Studio auf, so mit zu den der besten Technik gehört, die Energiezone bisher gesehen hat. Wow. Aber genau, vielleicht kannst du kurz einmal was sagen, wo sind wir hier eigentlich? Was ist das für ein krasser Space?
Ja, genau. Ich finde auch, die Technik hier ist überragend. Ich freue mich auch immer, meinen Podcast da aufzunehmen. Der Smart Charge bei Ridegy, wo wir vor allem über intelligentes Laden sprechen. Wo sind wir? Das ist quasi, die Dena ist eine Organisation, die vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert ist. Und da geht es vor allem um Themen wie schafft man es, die regulatorischen Hürden oder Ansätze, die der Markt braucht, wieder hinzubringen zur Bundesregierung. Und auch geht es darum, Innovation zu fördern, beispielsweise wie Startups hier in diesem Lab, wo jedes Startup, was sich mit Energie beschäftigt, auch hier einen Zugang hat zu einem Raum, die man auch umsonst einige Monate kriegt, und dann sich auch vernetzt mit der Community im Energiebereich. Klaus Müller von der Bundesnetzagentur war hier erst vor kurzem und viele andere Wirtschaftsvertreter, Geschäftsführer sind auch immer mal wieder hier und Politiker natürlich. Und das ist auch sehr viel wert, wenn man vor allem ein Energiestartup hat und Sachen mal beschleunigen will und Zugang haben will.
Und wie viele Startups sind hier so? Und
ich glaube, in der Community sind es so unter 100, aber die genaue Zahl kenne ich nicht. Aber so auf jeden Fall einige Dutzend.
Die sitzen hier, auch alle hier?
Nee, oder? Die hier vor Ort üblich sind, würde ich sagen, ein Dutzend. Und dann rotiert es halt.
Okay, got it. Ja, also ein Event-Space gibt es ja auch mit einer großen Bühne und professionellen Veranstaltungen und
relativ
so.
Offen auch für Leute, die sich im Energiebereich beschäftigen, dann auch zugänglich. Also kann ich empfehlen, auch auf der Webseite die Events sich mal anzuschauen.
Okay, und nicht nur für Berliner, sondern eigentlich deutschlandweit, ne?
Okay. Genau, es gibt auch immer wieder auch Veranstaltungen, die wirklich auch deutschlandweit Charakter haben.
Ich habe nämlich gerade das Set-Magazin oder das Future Energy Magazin in der Hand und da auch irgendwie ein paar bekannte Gesichter irgendwie aus der Berliner, aber auch deutschen Energie-Startup-Szene, irgendwie Einklang Energy, Gruppa Venture, I don't know, ganz viele so wichtige Player.
Und total viele Investoren auch, ja.
Ja, mega gut. Und wie lange sitzt du schon hier oder wie ist dein Involvement mit der Dena?
Ja, also ich bin auch hier schon mittlerweile über einem Jahr, habe mit der Dena schon auch Historie gehabt davor, hatte auch bei regulatorischen Fragestellungen auch mal spannende Vorträge und Events auch schon davor gehabt, Kontakte gehabt. Und auch ein Mentoring-Programm, eben wo man ganz gezielt auf unser Geschäftsmodell gegangen ist bei Ridegy.
Mhm, geil. Ja, ich meine, wir können ja offen und ehrlich sein, wir beide kennen uns schon eine ganze Weile. Du bist ein alter Hase im Geschäft. Und zwar habe ich dich kennengelernt, irgendwie so, es muss so vor 15 Jahren oder sowas gewesen sein, 2012, 2013 oder so. Ja. Da waren wir an der KTH in Stockholm. Du hast einen Master gemacht und ich habe da an der Uni promoviert oder einen Teil meiner Promotionsarbeit da gemacht und du hast ein Fußballteam ins Leben gerufen, das so mega cool und international war und daher kenne ich dich, aber wir haben auch sonst, wenn man auf unsere CVs guckt, irgendwie relativ viele, ich sag mal, Überlappungen, also du kommst auch aus Berlin, du bist auch nicht Vollblutdeutscher, sondern hast irgendwie so einen bunten Hintergrund und du warst auch am KIT, also am Karlsruher Institut für Technologie vorher. Also irgendwie Are you following me or what's this?
Ja, ich versuche, ich bin ja ein paar Jahre, glaube ich, jünger, dann versuche ich dir natürlich so viel wie möglich zu folgen als großer Bruder. Nee, Spaß beiseite, ja, ist interessante Zufälle und da auch, ich fühle mich auch sehr Multikulti und in dem Sinne, weil meine Mutter Italienerin ist und Vater Deutsch, aber in Paris geboren und dann eine französische Laufbahn gehabt, diese drei Kulturen prägen mich viel, aber ich hatte dann auch im Zuge dieses Masterprogramms, was du dann auch erwähnt hast, viel Kontakt auch zu 80 Nationalitäten, also Leute aus der ganzen Welt. Und ich fand, dass diese Mischung macht die Welt deutlich spannender. Und das hat mir vor allem auch diese Erfahrung mit der KTH und dieses Masterprogramm von Neo Energy dann auch mitgegeben.
Ja. Ja, KIT war jetzt nicht ganz so bunt. Da war sozusagen Einzugsgebiet eher Deutschland, aber auch gute Uni und irgendwie Elite-Uni war Leuchtturm.
Gutes Basis-Maschinenbaustudium habe ich da bekommen.
Genau, aber dann wäre vielleicht diese Two Hearts Community, da bin ich Teil, hier in Berlin auch was für dich. Das ist so für so Leute mit bisschen diverserem Hintergrund. Aber du hast ja mindestens drei Herzen dann, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, aber erzähl mal, also du hast irgendwie was mit Ingenieurwesen studiert und dann irgendwas mit Energy gemacht, oder?
Genau, auf einem anderen Podcast dazu, weil irgendwas mit Energie, nee, Spaß. Ja, also ich habe die Energiewende seit 2004 begleitet mich. Da hatte ich mich angefangen, da war ich noch in der Schule tatsächlich, als Jugendlicher mich mit zu beschäftigen, weil ich fand das Projekt und die Vision einfach spannend und als wir noch nicht mal 5% Erneuerbare hatten im Netz, waren viele skeptisch, dass wir mehr schaffen würden und von so vielen Aspekten können wir eigentlich profitieren, also auch insbesondere sehr relevant jetzt ohne Krieg. Ich finde die geopolitischen Aspekte von Energie essentiell, auch zu verstehen, wie wichtig auch Energie in dem Kontext ist und dass die Erneuerbaren uns da deutlich mehr Flexibilität geben und ich sehe auch eine friedvolle Welt mit erneuerbaren Energien, das hat mich auch sehr motiviert, aber günstiger, grüner und so weiter, das Projekt ist einfach cool und deshalb habe ich mich dann auch entschieden, im Studium erstmal gut eine Basisstudium Maschinenbau, aber dann auch schnell mich zu vertiefen. Und dann hat mich das mit der Innovation auch nochmal sehr stark gefallen. Bei Inno Energy ging es vor allem darum, vielleicht nur mal auch kurz da als Kontext, weil spannend ist in diesem Kontext, also Inno Energy ist von der EU-Kommission und der ins Leben gerufen worden, um Forschung und Business und vor allem Bildung besser zu vernetzen. Und eines der Manifestationen waren diese Masterprogramme, aber auch PhD, gab es mehr Bildungsprogramme und vor allem Investments in Startups und die dann auch zu vernetzen, schon relativ früh, um Ingenieure, die nicht nur Technik verliebt zu haben, sondern auch, die auch in die Business-Welt auch können. Und das ist ja nochmal ganz was anderes. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich mich auch entschieden, während des Studiums schon eine Community mit aufzubauen an diesen Unternehmern und Studenten verschiedenster Art. Hatte ich dich auch mal eingeladen, weiß ich jetzt auch noch mal als Sprecher während der Zeit und genau, das war eigentlich eine ganz coole Community. Und
da warst du nicht nur in Stockholm, sondern irgendwie auch mehrere Stationen.
Ja, war ich ja ein bisschen überall. Wir waren europaweit, hatten 60 Events pro Jahr letztendlich, was ich da aufgebaut hatte in 12 Städten, glaube ich, europaweit. Und genau, ich habe das quasi erstmal im Studium angefangen, nur so pro bono und habe das dann gepitcht dem CEO von Neo Energy und er hat mich dann eingestellt, okay, mach das nochmal. Und da war quasi nicht die klassische Ingenieurslaufbahn, SMA und so, hatte ich da weitere auch Ideen noch und konkrete Sachen, die ich hätte machen können, aber dann habe ich das gemacht und das hat mir auch sehr gute Einblicke gegeben dann in die ganze regulatorische Innovationsszene und Startup-Szene europaweit der Energie. Genau, und das habe ich dann 5 Jahre lang gemacht, bis ich dann zu Ridegy kam.
Ja, okay. Also man merkt schon, du hattest relativ früh schon so ein Unternehmergehen, wenn du da irgendwelche Ideen gepitcht hast und so. Also auf jeden Fall hast du diese Fußballmannschaft, glaube ich, mit initiiert. Und ich weiß auch, dass du irgendwann irgendwelche ziemlich irgendwie coole Austauschplattformen so initiiert hast, diese Renewable Energy Group auf LinkedIn, I don't know. Du hast immer irgendwie so irgendwas hast du mal angefangen.
Eine sehr lustige Anekdote, die ich vielleicht würde die den Rahmen sprengen in der Schule gehabt.
Ja, los, schieß los.
Okay. Ja, die vielleicht ist auch nicht so die man so öffentlich, aber wie auch immer.
Wir haben gesehen.
Ja, wir haben hier unter uns, ne?
Genau.
Ich hatte in der Schule entdeckt, dass es vor allem viele Mitschüler gehabt, die sich so Snacks, so Mars beispielsweise, gekauft
haben. Ja, habe ich auch gerade vergessen.
Und das war relativ teuer, also als Schulkind, wenn man da so da war 2 Euro so ein Mars sich gekauft hat. Und da habe ich das quasi in der Schulpause als günstiger angeboten als die Kantine. Und ich hatte immer so monatliches Geld, womit ich mir alles zahlen müsste, 40 Euro. Und das hat aber, dann konnte ich mir das relativ gut mit der Zeit.
Was waren deine Marge, die du da?
Relativ gut, ja. Stichwort Marge, da habe ich auch viel über Business schon gelernt, da war ich schon zu 11 Jahre alt. Ne? Also da habe ich quasi verkauft die Marken, und da habe ich gemerkt, die Eigenmarken von Aldi, die kommen auch noch gut an bei den Mitschülern, und da ist die Marge deutlich höher. Also habe ich dann quasi diese Eigenmarken dann verkauft, und dann kann man sich vorstellen, ich kam dann immer von der Schule in die Schule rein mit so richtig vielen so solchen Snickers und Mars, hast du nicht gesehen. War relativ, mein Schulranzen war voll gepackt. Hab dann auch relativ viel in der Schule dann auch gelagert. Aber es musste, gewisse Sachen mussten kühl gelagert werden. Das heißt, da musste ich den Kühlschrank der Familie voll mit gekühlten Getränken jeweils zur Schule bringen. Hab da relativ gut verdient, hat dann auch jemand eingestellt tatsächlich, der das mit mir verkauft hat. Der hat auch nochmal so sein Cut bekommen vom Business.
Okay, du warst ein Zuckerdealer. Du warst ein Hustler. Du hast so Sachen geflippt.
Da muss man aufpassen heutzutage, ne, mit Zucker. Und die Geschichte hat ein trauriges Ende gefunden, weil jemand ist eingebrochen in meinem Lager. Und nein, dann konnte ich den aber nicht so richtig fordern, dass er mir das zurückzahlt, weil er mit seiner Clique war ein bisschen mehr. Und dann bin ich zur Direktorin, der Schuldirektorin gewesen. Und dann hat sie gesagt, nicht so reagiert, wie ich wollte, nämlich ihn irgendwie bestrafen, sondern sie hat mich bestraft. Warum verkaufst du denn hier so Sachen auf der Schule? Und dann war das Ende des Businesses.
Okay, geile Anekdote. Das wusste ich noch nicht über dich. Aber du bist sozusagen, also das finde ich auch irgendwie spannend an dir, du bist ziemlich lang schon irgendwie mit diesem guten Überblick und auch einer gewissen technischen Tiefe in der Energiebranche, in der Energiewirtschaft unterwegs. Und ich weiß auch, so eine der ersten Erinnerungen, die ich habe, also so 2012, 13, als ich hier in Stockholm war und wir da Fußball gespielt haben, auf deine Initiative hin, mit so einem auch sehr internationalen Team. Grüße gehen raus an Afsal, meinem Prof damals und was weiß ich. Das war echt eine coole Zeit. Aber dass du auch so ein bisschen, so wie ich damals auch schon, Fanboy von Elon Musk warst. Ja, ne? Weil das war so die Zeit, da kannten die noch nicht viel, da musste schon mal ein bisschen in der ich kannte den 2009, war ich auf der Plug in America, da war ich hier in Berkeley, ja, da meine Diplomarbeit geschrieben, also so alt bin ich, so damals hieß es noch Diplom, und da war ich auf der Plug in America, und da hatte Tesla einen Stand, aber da war Tesla so nobody knew, die waren 30, 40, 50 Leute oder so, und auch so ein irgendwie ein bisschen geniusartiger, verrückter Unternehmer namens Elon Musk, und du kanntest den auch schon, und du warst auch schon so total involviert und kanntest die Masterplan One und was weiß ich, die Details davon, hast auch die Pitches und so. Das war es ja auch noch. Du hast auch relativ früh sich damit befasst.
Ja, Elon Musk ist auf jeden Fall ein Idol gewesen von mir. Jetzt Betonung ist auf Idol und Betonung ist auf gewesen. ich hatte mich ja sehr früh für ihn begeistert und für die Elektromobilität. Das heißt, ich hatte auch da tausende Sachen jedes Mal, wenn es was Neues gab, zu lesen, mich beschäftigt. Und ich finde auch die Vision, das passt so gut zusammen mit Energiewende, halt Elektromobilität. Das ist so coole Schnittmengen. Und Tesla hat da sehr viel für die Welt gemacht in die Richtung, und ich glaube, da sollten wir jetzt auch dankbar sein dafür, aber klar, die Person hat sich leider sehr stark ins negative Licht gebracht in den letzten Jahren, und da haben wir auch sehr abgewandt von.
Ja, auf jeden Fall, also unternehmerisch total beeindruckend, was er da geleistet hat, aber auf anderen Ebenen nochmal ganz anders. Und dann habe ich gelesen auch, dass du irgendwas mit Northvolt zu tun hattest, relativ früh schon, also dass du beim Aufbau mitgeholfen hast, sage ich mal.
Ja, genau. Northvolt ist eine spannende auch Geschichte gewesen. Das war ja auch Ex-Tesla-Mitarbeiter, der die Gigafactory in Nevada, die erste, aufgebaut hatte und dann zu uns nach Europa gekommen ist. Und vor allem InnoEnergy war eine der ersten Investoren und hat auch die Türen geöffnet in die Europäische Kommission und die ersten Gelder auch der Investitionsbank und so weiter. Das waren dann 40 Millionen. Und mit der Idee und der Kernpitch, hey, wir brauchen sehr, sehr viele Gigafactories in Europa, glaube ich 30 an der Zahl, so grob. Und das sollte auch nicht nur Tesla und die Chinesen oder Asiaten machen, sondern es sollten wir auch Know-how haben in Europa. Und dann waren die Energiekosten im Norden Schwedens deutlich günstiger als Schwede. Und dann hat er gesagt, wir bauen die erste dort. Und kurze Geschichte. Ich habe da vor allem auch geholfen in Sachen Talentakquise, da die Talente, die man gebraucht hatte, in den Netzwerken, in verschiedenen Netzwerken Europas, die es so gibt, zu finden. Und das war auch eines der wesentlichen Punkte, weshalb es nicht geklappt hat, muss man auch sagen, weil es nicht so einfach war, Talente zu finden, die ein genügend Know-how mitgebracht haben in Zellbatterieaufbau. Und da, wenn man eine Erkenntnis auch aus den Ganzen nehmen kann, ist vor allem, wie schaffen wir es strategisch, Talente und zu akquirieren, sei es über Joint Ventures oder anderweitig, beispielsweise mit den Chinesen, um dann zumindest am Anfang genügend Know-how schnell und zu sein und das auch nicht, dass es daran scheitert. Das war das eine. Und das zweite ist das Thema Energie. Ob das jetzt wirklich das Wichtigste gewesen wäre, da in Nordschweden, weil die Talente auch nach Nordschweden zu bringen. Klar, Energiekosten sind niedriger da, aber ist das das Wichtigste am Anfang? Und dann auch, das zu guter Letzt waren die Gründer ein bisschen nicht fokussiert genug. Also haben so viele Opportunitäten rechts und links gesehen, dass sie da zu viel auf einmal angepackt haben und dann nicht erstmal die Hausaufgaben. Also die Skalierungsphase eines Startups, da sollte man auch die Hausaufgaben am Anfang machen und dass gewisse Sachen stehen, bevor man dann zu schnell skaliert. Mhm. Und das war auch ein Beispiel dessen auf sehr, sehr großer Skala. Die haben da, glaube ich, zweistellige Milliardenbeträge bekommen.
Ja. Ja, ich weiß noch, als die Gigafactory in Nevada announced wurde, the machine that builds the machine.
Das war
schon
gut, ja.
Das war schon geil. Ja, diese Technology Unveils und die Product Releases und so, die waren schon immer irgendwie spannend, damit zu sehen. Aber okay, da hast du also sozusagen ein bisschen Community und Finanzierungsperspektive irgendwie auch mit eingenommen. Aber jetzt bist du in Berlin, wieder zurück in Berlin.
Ja.
Und was machst du?
Ja, ich habe mich entschieden, danach, nachdem ich bei InnoEnergy vor allem in Barcelona war, wieder zurück mit dem Startup nach Berlin zu kommen, weil das
Warum
ist die
Berlin?
Hauptstadt. Berlin ist die Startup-Hauptstadt Europas. Hoffentlich wird sie noch mehr weltweit. Da würde ich mich auch freuen. Und dann zum Zweiten, Deutschland ist ja die wichtigste Wirtschaftsmacht Europas und insbesondere Automobil- und Energiewende sehr weit vorangeschritten schon. Klar, Europa gibt es auch andere Länder, die Energiewende haben, aber diese ganzen Faktoren zusammengenommen, war das, denke ich mal, ein guter Punkt, auch hier zurückzukommen und dann Ridergy aufzubauen. Und genau, bei Ridergy kann ich gleich erklären, auch worum es geht.
Ja, also vielleicht noch ein Punkt. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, Smart Charge.
Mhm.
Und wo wir gerade von wie viele Gigafactories gibt es eigentlich jetzt? Haben wir 30
in der Welt oder in Europa?
In Europa oder wie viel?
Das eine ist, es ist immer ein bisschen kompliziert zu sagen, wie viele die genau jetzt sind. Es gibt einige, die sind im Bau, announced irgendwie. Aber ich würde sagen, jetzt die konkret im Bau sind schon relativ viele. Vielleicht so ein Dutzend sind, aber ich aus dem Stand weiß ich es nicht. Aber die jetzt live sind, das reden wir um Bruchteil
dessen. Und wäre das auch ein Thema, was ihr bei euch im Podcast habt? Oder ist es eher so, was weiß ich, Businessmodell, Strategie getrieben, was ihr da besprecht? Oder geht ihr auch richtig so in Fertigung und, keine Ahnung, die richtigen Hardware-Tech-Specs und so rein?
Nee, das wäre ein bisschen zu weit, glaube ich, vom Scope, also des Podcast, weil wir versuchen schon intelligentes Laden von Elektroflotten und Elektrofahrzeugen zu machen und dementsprechend neue interessante Batterieinnovationen wie die aus Finnland, die jetzt gehypt wird, da könnte es sein, dass wir das gerne so einen Gründer mal im Podcast hätten, aber jetzt sind die Fertigungstechnik der Batterien, das wäre ein bisschen zu weit vom Kernthema.
Also Shoutout, wer die kennt, bitte connecten, wir hätten da Interesse an einem Intro. Nee, okay, aber dann lass uns, also ich fände es geil, wenn wir es schaffen, in dieser Folge sowohl deine, ich sag mal, ein bisschen Makroperspektive, deinen Überblick über die Branche und was so die Trends sind. Du kommst auch gerade aus China, du warst bei der Slush und diese ganzen Themen, die man, du bist ja auch sehr aktiv auf LinkedIn, die du da als Content auch spielst. Aber ich fände es auch geil, richtig in die Tiefe zu gehen bei dir und deinem Startup und so, was ihr da so macht. Also vielleicht fangen wir da an. Unternehmer-Story schon so ein bisschen gecheckt. Vom Schulhof Mars-Verkäufer zum Berliner Energie-Startup. Aber genau, erzähl mal, was ist Ridergy? Was macht ihr da? Was ist euer Produkt?
Ja, also eines der Kernherausforderungen der Energiewende für all die hier länger zuhören, es ist keine News, aber trotzdem nochmal jetzt sinnvoll nochmal hervorzuheben, ist ja, die Flexibilität ist ja die neue Währung und die neue große Herausforderung. In verschiedenster Art und Weise manifestiert sich das. Wir brauchen Flexibilität, also der Zeitpunkt und die, wie man die Leistung vor allem angeht, in der Nachfrageseite und auch in der Produktion, aber vor allem die Nachfrageseite und die Batterien. Wie schaffen wir es, dass das gut geregelt ist, um damit die Netze uns nicht als Hürde sich widerstehen und wir schaffen dann die 100% Erneuerbare und Immobilie zu erreichen. Nun ist es so, dass die Netze auf jeden Fall begrenzt sind, die Elektroinstallationen begrenzt sind, also braucht man eigentlich allein für das Laden von Elektrofahrzeugen ab einer bestimmten Größe brauchst du ein System, das das managt, ein sogenanntes Energiemanagementsystem oder Energiemanagementsoftware. Und dann zweitens es gibt so verschiedene Stufen der Intelligenz, wenn man so will, bei der Energiemanagementsoftware. Das eine ist einfach nur sicherstellen, dass eine gewisse Grenze nicht überschritten wird. So, das ist so ein ganz einfaches Lastmanagement. Aber sobald es dann ein bisschen komplexer werden muss, dann trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Da muss man viel mehr Datenverständnis haben, Echtzeit-Datenverarbeitung, dann geht es vielmehr so in auch Software-Komplexitäten und interoperable Systeme, die man braucht. Also sprich Eigenverbrauchsoptimierung von Solar und im Zusammenspiel mit der Batterie, wie lädt man so eine Flotte? Und vor allem auch Strommärkte und die Verteilnetze, Übertragungsnetze, wenn man die auch nochmal berücksichtigen möchte, und das ganze Thema bidirektionales Laden. Sprich, da spielt relativ viel Musik und viel Komplexität mit rein, und da waren die Lösungen, die ich am Markt gesehen habe, bei weitem noch nicht so weit. Und aus verschiedenen Gründen. Meines Erachtens war es vor allem Timing. Und Timing ist bei Innovationen und Startups ja hauptsächlich der wichtigste Faktor. Und deshalb fokussieren wir uns bei Ridegy vor allem darum, da einen wesentlichen Baustein zu bringen an die Stakeholder-Markt, sei es die Hardwarehersteller, aber sei es auch Energieversorger etc., die genau so eine Software brauchen, die es erlaubt, als Schicht vor allem Ladeprofile zu erstellen von Fahrzeugen, sodass die Fahrzeuge möglichst günstig und zuverlässig laden und dann die Energiewende auch glückt. Das ist, sagen wir mal, die Kernidee, und dann natürlich gibt es viele weitere Aspekte, wie man das dann, wie wir das jetzt am Markt auch als Produkt schon haben und wo wir hinwollen, auf die ich gerne nochmal drauf eingehen kann.
Ja, total. Also ich habe mich ja ein bisschen schlau gemacht vorher und auf LinkedIn recherchiert, was du da so geschrieben hast. Und du schreibst unter anderem von so einem Chasm in der Elektromobilität. Also so, die Early Adopter sind so ein bisschen durch, aber die Masse zögert noch ein bisschen. Und was würdest du sagen, ist so das größte Hindernis, der größte Bottleneck, Flaschenhals, whatever, das noch sozusagen fehlt, um Energiewende mit Elektromobilität und mit Flottenmanagement so richtig zu...
Ich glaube, das eine waren bisher tatsächlich die Batteriekosten, die dann auch zu höheren Elektrofahrzeugkosten geführt haben. Die gute Nachricht ist, da habe ich auch heute nochmal einen Post zu gemacht, wir haben 99% der Batteriekosten senken können in meinem Leben. Also seit 1991 wurden die Batteriekosten um 91% gesenkt. Und das ist relativ cool, natürlich Solar ähnlich, und das brauchte es, weil vor allem der größte Batzen an Kosten bei so einem Elektrofahrzeug ist die Batterie.
Also CapEx sozusagen.
CapEx bei meiner Anschaffung, das ist das eine. Aber klar, das ist auch ein System. Ne? Elektromobilität ist nicht nur das Auto, sondern dann, wie man lädt. Und dann, das ist eine Umstellung. Und bei jeder Umstellung und vor allem bei der Umstellung, finde ich, ist es für die Verbraucher, die mitmachen müssen, eine der größten Umstellungen in ihrem Alltag, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Energiewendemaßnahmen. Also mal sich so ein 100% Zertifikat, dass der Strom grün ist, da, und dann vor allem sind die manchmal die Kosten die gleichen, da braucht es jetzt nicht so viel. Aber bei der Umstellung der eigenen Mobilität ist nochmal, glaube ich, die Hürde am größten bei der Veränderung des Verhaltens. Dabei aber auch die Hebel am höchsten. Deshalb, ich glaube, das wird jetzt sich relativ schnell ändern, sobald die Kosten wirklich so attraktiv genug sind. Das sehen wir jetzt auch schon, ne? Bei der Dieselkrise jetzt, wie die plötzlich alle sich mal informieren, wie sieht's aus mit der Elektromobilität.
Genau, Dieselkrise, also, ja. Wir nehmen auf was ist heute? Der 10. April. Also mitten in der Nahostkonflikt, Iran-Krieg, Energiemarktvolatilität, die wir da so sehen. Montag ging es ein bisschen rum, Freitag, Mittwoch ging es ein bisschen runter und Donnerstag, weil man gesehen hat, dass es irgendwie so Friedensgespräche sich abzeichneten und jetzt ist es aber wieder hoch, weil dem Braten traut man nicht so ganz. Also yeah. Und die ganzen Leute, die noch Benzin tanken oder Diesel tanken, die spüren das natürlich noch viel mehr an der Tankstelle jetzt als Elektrofahrzeuge. Aber also, was macht ihr denn jetzt genau? Also und vor allen Dingen, wie verdient ihr Geld? Also was so, ihr baut Software für Smart Charging, für Flotten, aber so
das beste Beispiel ist immer so, wenn man ein konkretes Beispiel gibt, wo ich auch denke, es ist ein cooles Beispiel, weil wir hier in Berlin auch wieder sind. Also ein Kunde von uns ist HelloFresh und da kannst du dir vorstellen, die haben jetzt elektrifizieren ihre Flotte auch für die Lieferung ihrer Kochboxen ganz stark. Das heißt, es wird verschiedene Depots, von wo sie aus diese Boxen dann auch liefern, werden mit Ladeinfrastruktur verseht und das ist der Prozess noch nicht zu Ende. Ne? Die haben mal Aktivitäten global in 20 Klar. Ländern, vor allem in den USA. Und hier in Deutschland haben sie auf uns dann vertraut, vor allem für das Energiemanagement. Was machen wir da konkret? Die haben auch Elektroinstallationen an diesen Depots, die eine reduzierte Leistung haben. Also man kann nicht alle Ladesäulen auf einmal laden. Das ist das eine große Problem, das sie haben. Also wenn sie es nicht gemanagt haben, die haben Blackout lokal, kennt man vielleicht, wenn man mal eine Sicherung fliegen hat zu Hause. Das wollen sie natürlich vermeiden, wenn sie dann die Boxen liefern müssen. Das ist eine große Problem, weshalb sie unsere Lösung brauchen. Zweitens, also wir messen in Echtzeit, wie viel genau Leistung da ist und dann reduzieren wir oder erhöhen wir auf Basis dieses Wertes. Und das Zweite ist natürlich die Kosten, die Netzanschlussleistung ist das der eine Faktor, aber die Laschspitzen, die dann, die führen auch zu Kosten bei den Netzgebühren und auch die Energiebeschaffung machen sie schon 15-minütig. Für die, die es, gut, in diesem Podcast wissen es die meisten, 15 Minuten ändert sich der Preis. Na, mittlerweile ist das ja gang und gäbe in vielen Unternehmen und da gibt es RLM-Zähler und auf Basis dessen werden sie abgerechnet und wir laden dann, wenn die 15 Minuten am günstigsten sind. Und für diese Dienstleistungen, die wir erbringen, die sie nicht ohne uns erbringen könnten, also selbst können sie so eine Software nicht bauen, dann braucht es auch Integration auch mit den Ladepunkten und etc. Da benutzen sie unsere Lösung und wir verdienen Geld. Klassisch Software as a Service, wie ein Abo-Modell, wie man es von Netflix kennt und haben Einsparungen, die quasi unsere Leistung bei weitem überschreiten.
Okay, got it. Also, und seien die das irgendwie pro Auto oder pro Ladepunkt oder pro
Ladepunkt gerade machen wir es. Aber in der Zukunft sei mal offengestellt, dass es auch mal pro Fahrzeug wäre.
Okay. Und also HelloFresh ist ein Kunde. Also ab wann qualifiziert man sich für euch als Kunde? Adressierst du eher sozusagen die großen Logistikflotten oder geht das auch für jetzt, keine Ahnung, die Handwerkerbude bei mir um eine Ecke in Berlin-Neukölln, oder?
Ja, das Wichtigste ist für uns ein großer Energieverbrauch durch die Elektroflotte. Also sprich natürlich wollen wir perspektivisch skalieren auf ganz kleine Flotten, beziehungsweise sogar einzelne Elektrofahrer. Allerdings jetzt ist der Fokus schon größere Flotten. HelloFresh ist auf jeden Fall eine super Hausnummer. So ab so 20, 30 E-Fahrzeuge fängt es an und für uns auch interessant und auch für natürlich den Kunden. Aber wir denken auch jetzt am Anfang, wo wir vielleicht weniger noch skalierbar sind wie jetzt in der Zukunft. Und da wollen wir jetzt auf die größeren Unternehmen zugehen. Nicht vielleicht die ganz großen, weil das nochmal wiederum zu viel. Aber so die mittelgroßen, das ist so der perfekte Sweet.
Okay, und was kommt beim Kunden raus? Also so, ihr versprecht irgendwo, habe ich gesehen, 80% Kostenersparnis. Das ist natürlich eine Hausnummer.
Ja.
Vielleicht können wir so ein Beispiel rechnen. Man hat irgendwie 20 Elektrofahrzeuge, die so und so viele Kilometer fahren. Keine Ahnung, wie viel fährt so
100.
100 pro Tag?
Ja, nee. Also je nachdem, wie lang die Tour ist. Aber kann mehr oder weniger sein.
Können wir so rechnen. 100 Kilometer, dann zahlt man pro 100 Kilometer, braucht man irgendwie 20 Kilowattstunden oder so?
Also mehr, also
für die großen Fahrzeuge natürlich
auch mit den Paketen und so
30, 40,
eher so 25 bis 30.
Okay, lass mal 30 sagen und eine Kilowattstunde für ein Gewerbe kostet was, 20 Cent all in?
20 und 30, genau.
Also muss ich jetzt mal überschlagen, 30 Kilowattstunden mal 20 Cent.
6 Euro.
6 Euro pro Tag. so roughly. Aber das ist ja Durchschnittspreis. Mhm. Und wenn man zum guten Zeitpunkt lädt und die Lastspitze vermeidet und so, dann kommt man wahrscheinlich von den 20 Cent runter auf, im Schnitt, keine Ahnung, 10, 12 oder was.
Ja, genau. Und dann auch die Energiebeschaffung auch nochmal optimiert, wo ja mal zum Teil auch zu Nullkosten jetzt insbesondere in den Frühlingszeiten an Anfang auch nochmal machen kann. Und was man sagen muss, also diese bis zu 80% ist auf jeden Fall im M-Stadion, wenn wir alle Hebel haben, also nicht nur die zwei jetzt genannten, sondern die wir jetzt schon mit HelloFresh machen, sondern auch dann Stichwort Bidirektionalität und auch die Regelleistungserbringung, Netzgebühren, dynamische Netzentgelte, die es ja dann auch geben wird, immer mehr in den Verteilnetzen.
Got it. Und kannst du sonst noch irgendwas sagen?
Und Eigenverbrauch habe ich vergessen.
Ja, Eigenverbrauchsoptimierung. Kannst du sonst noch was sagen zu, was weiß ich, eurer Entwicklung, Umsatz, Mitarbeiter, whatever is a good proxy, sozusagen, wo steht ihr? Wie lange, ihr seid, ich glaube, ihr seid
wir haben 22
gegründet. Also ihr seid ein bisschen länger, Ono gibt es seit 23, also ihr seid ein Jahr älter sozusagen als Ono.
Ja, genau. Also wir sind gebootstrapped da hauptsächlich, was für die noch so eine Startup-Szene. Wir haben zwar ein bisschen externes Kapital gesammelt, aber nicht so viel, aber auch Fördergelder, aber vor allem gebootstrapped, zwei Gründer und haben 22 gegründet, haben jetzt einige Kunden, also der größte ist bisher Audi auch und haben wir jetzt von den Umsätzen und Mitarbeiterzahlen reden wir eigentlich noch nicht drüber, so öffentlich. Da haben wir,
okay.
Aber die
entwickelt sich gut.
Entwickelt sich ganz gut, ja, so dass ich zumindest noch top motiviert bin. Und Wachstum, muss man ehrlicherweise sagen, der E-Mobilität haben wir auch drunter gelitten. Also ich hatte mir auch viele Themen ein bisschen schneller vorgestellt. Da haben sich, glaube ich, alle in der Branche 20, als sie sich da in den Anfang 20er Jahren da so aufgestellt hatten, gedacht, okay, die E-Mobilität, 15 Millionen E-Fahrzeuge war ja mal so ein Ziel von der Bundesregierung. Ja. Das kann man jetzt schon sagen, bei 2,6 Millionen Neuverkäufe, die es so gibt im Jahr in Deutschland, kommen wir, außer es wird exponentiell mehr Verkäufe geben, ist es einfach rechnerisch nicht möglich. Mhm. Das heißt, da waren so, ist ein Thema, und das zweite Thema ist halt bei Energie, muss man sagen, das Thema hatte ich auch als vielleicht Energienerd, dachte ich mir, dass es schneller ankommt, auch in den Köpfen, was die Potenziale so sind und die Annahme von Innovation. Ist gar nicht so einfach, muss man ehrlicherweise gestehen. Wenn man so mit Fuhrparkleitern spricht und Leuten, die in dem Tagesgeschäft sind, sind die schon ganz weit weg von diesen Themen, von denen wir sprechen, also die aus der Praxis kommen, muss man erstmal abholen. Und da gibt es so einige, wie jetzt die ich schon genannt hatte, die so extrem enthusiastisch bei der Sache sind. Kann ich auch mal auf HelloFresh verweisen. Haben wir eine coole Folge neulich auch aufgenommen mit dem Fuhrparkleiter. Hier auch ein Berliner. Genau.
Immer gut.
Immer gut.
Also ist ja schon beachtlich, so ein HelloFresh und ein Audi. Und bin mir sicher, du könntest jetzt noch ein paar mehr Logos, Name droppen. Ja. Aber wie sieht's aus? Also wie findet ihr die Kunden? Also wie, also sozusagen Kundenakquisition ist es, weil, also sozusagen, du hast ja gesagt, du hast ICP auch ein bisschen eingegrenzt, nicht die ganz großen, nicht die ganz kleinen. Also mein Handwerker um die Ecke, wenn der nur zwei Fahrzeuge hat und die sind noch nicht elektrifiziert, dann noch nicht so spannend.
Ja, da haben wir verschiedene Strategien und Ansätze. Zum einen ist es mit Direktvertrieb oder Leute, die auf uns zukommen. Das heißt, ich mache ja auch Inhalte, wie du schon gesagt hast. Da kommen Leute schon auf mich zu, auf LinkedIn. Es ist schon so eine gute Plattform. Oder jetzt auch unser Podcast. Da führt schon auch schon zu Leuten, die auf mich zukommen. Nichtsdestotrotz, und das wäre auch meine Hauptstrategie als Infrastruktur, Softwareanbieter, wollen wir uns eigentlich eher so positionieren, dass wir mit Partnern viel arbeiten, weil wir hängen von so vielen auch Stakeholdern auch ab, dass es wichtig ist, gute Partner zu haben, die wiederum die Projekte auch bringen. Also wie jetzt eine Charge Cloud, die ich gerne auch habe als Care-Partner, die quasi in allen Stadtwerken, die es so gibt in Deutschland und aber auch in den Dachregionen führend sind, so das Backend, führende Backend sind für Ladesäulen, und da sind wir die Energiemanagement-Software-Partner, und da von solchen Arten von Partnerschaften, finde ich, kann man beidseitig sehr viel profitieren, und da gibt es auch auf der Mobilitätsseite mehr Partnerschaften, auch in der eine, die noch in the making ist, aber die die sehr cool ist, zum Beispiel mit Leasing-Anbietern wie BNP Paribas, Arval, da gibt es verschiedene Stakeholder-Arten, mit denen man dann unsere Energiemanagement-Software gut kombinieren kann.
Und wo kommt der Wettbewerb her? Sind das dann eher sozusagen diese EMSPs, also Elektromobilität Service Provider, wo ich ja auch mal, ich habe ja eine EWE-Vergangenheit, weißt
stimmt,
du, und EWE Go, aus, ja. Die Firma, die ich aufgebaut habe bei der EWE, die haben wir dann sozusagen umgehängt als erst Schwesterfirma, dann quasi Tochterfirma übergeben an die EWE Go, das ganze Team und so. Und deswegen so ein paar Buzzwords kann ich schon noch droppen, so ein paar 3-4 Letter Combinations. Oder sind es eher so die CPOs, also die Charge Point Operator? Oder gibt es dediziert auch wirklich Flottenmanagement-Software-Anbieter, ich weiß nicht, ein GridX? Oder, also ich will jetzt nicht deine Wettbewerber pushen, aber sozusagen, wo kommt der Wettbewerb her? Was und wie würdest du dich da differenzieren auch gegen die?
Ja, also ich sehe den Markt als sehr dynamisch und noch nicht so diese in dem Endzustand. Gut, es gibt, ich glaube, jedes Ökosystem ist nie im Endzustand, aber es gibt da schon so, sagen wir mal, die E-Mobilität und Energiewende schon noch so immer noch in so einem dynamischen Zustand, wodurch man es auch nicht so 100% klarstellen kann, wer ist jetzt potenzieller Partner oder Wettbewerber. Und manchmal ist auch die Art von Stakeholder, gibt es manche, die sind Partner, manche sind eher so Wettbewerber. Bei den EMSPs, da sehe ich, dass manche sich da in die Richtung bewegen, auch Energiemanagement, Steuerung und so weiter, Analytik, Intelligenz, aber die wenigsten tun es.
Also du wärst offen, mit denen zu sprechen quasi, das wäre ein spannender Partner für dich auch.
Ja, wobei da, ohne so stark jetzt ins Rabbit Hole dazu reinzugehen,
wir haben ja Zeit.
ich weiß nicht, ob die Rolle bestehen wird. Also das ist gerade sehr auch eine große Frage in der Branche. Mhm. Da gibt es so Ansätze, wie man quasi nur die Ladepunktbetreiber hätte, ein bisschen wie in der Tankstelle, und dann die setzen den Preis und dann gibt es keine Mittelmänner. Da würden wahrscheinlich auch in Sachen Transparenz für den Endanwender wäre es einfacher. Mhm. Hat aber auch seine Nachteile. Also unser Fokus ist jetzt auch nicht unbedingt jetzt die ganze Abrechnung und Zahlvorgänge da zu steuern, sondern mehr so die Energieseite ist für uns spannender, weshalb ich da auch manchmal nicht so tief drin stecke wie anderen Stakeholder, wie die das alles sehen, aber ich weiß es.
Aber du bist offen, mit EMSPs zu reden und offen auch mit CPOs zu reden?
Auf jeden Fall, CPOs sind unser präferierter Partner mehr. Ich glaube, das ist nochmal näher, weil die nochmal näher am Ladevorgang sind als die EMSPs und an der Steuerung dann des Ladevorgangs sind die CPOs für uns relevanter. Über ChargeCloud erreichen wir dann die CPOs, die wiederum mit den Flotten auch zu tun haben. Also man sieht, die Kette ist ein bisschen lang. Und dann so sonst Wettbewerb zu einer Frage. Also die Wettbewerber kommen aus unterschiedlichen Ecken. Manchmal sind das für bestimmte Features, einfache Features können das auch E-Mobilitätsplayer sein. Häufig sind es auch Energieplayer eher, die so versuchen, einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren, dann aber wiederum nicht so tief drinstecken, wie was eine Flotte braucht. Also die vielleicht sind die stärker in so einem Haushaltsszenario, wo das immer das Gleiche ist. Eine Person hat ein Haus und dann ein Familienhaus, und das ist dann relativ einfach noch abbilden. Aber so eine Flotte ist, ob es ein Bus, E-LKW und so weiter, sind ganz andere Welten. Und da sehe ich auch unsere Alleinstellungsmerkmale, weshalb wir uns auch darauf fokussieren, dass diese Komplexität dann also eine Rolle braucht, die diese Komplexität auch versteht und dann auch in der Lage ist zu lösen.
Ja. Wir haben ja schon so das ein oder andere, die ein oder andere Firma und das ein oder andere Startup hier in der Energiezone gehabt, die irgendwas mit Elektromobilität, irgendwas mit Smart Charging zu tun haben. Also zum Beispiel, ich erinnere jetzt persönlich, Voltfang, die ja ursprünglich mal gestartet sind, irgendwie aus quasi alten Autobatterien stationäre Gewerbespeicher zu bauen.
Ja, ja.
Was sie jetzt aber, glaube ich, irgendwie anders machen. Aber du hast, glaube ich, eine These mal rausgehauen, dass es vielleicht gar keine stationären Speicher bräuchte, also zumindest Gewerbespeicher behind the meter bräuchte, weil das in Elektromobilität einen Großteil da auch abdecken könnte.
Ja.
Do you stand? Also sozusagen, ist das immer noch eine Aussage, die du so treffen musst, oder?
Also meine Kernidee, und ich glaube, da stehe ich nach wie vor dahinter, selbst wenn die Batteriespeicher so günstig werden, ist relativ einfach. Also vom First Principles gedacht, denke ich mal, das sollte man immer machen. Die Tatsache, dass wir Batterien haben in den Autos, die schon abbezahlt worden sind, die da sonst sind und nicht benutzt werden, ist eigentlich sehr ineffizient. Wir müssen jetzt einfach nur diese Leistungselektronik und die Geschäftsmodelle ermöglichen, damit diese Batterie nutzbar ist. Und dann haben wir einen riesen Batteriepool vorhanden. Und man, selbst wenn man immer nur am Einfamilienhaushalt denkt, wenn man Bidirektionalität denkt, es gibt genügend Flexibilität auch in den flotten Use Cases und auch im öffentlichen Bereich. Da gibt es ja coole Beispiele, Utrecht und in China und so. Das heißt, das wird immer für mich zu einfach gedacht, dass man Bidirektionalität immer nur mit dem Einfamilienhaushalt denkt. Da ist am meisten, da ist am Spiel am meisten Musik, weil die nochmal länger stehen, aber trotzdem kann man auch die anderen. Und wenn man das mal die Batteriegröße sich vergegenwärtigt, sind das schon Größenordnungen, die den täglichen Fluktuationsbedarf zumindest auf Makroebene decken würden.
Also wenn man jetzt, also 15 Millionen schaffen wir nicht bis 2030, aber sagen wir, wir schaffen 10 Millionen. Ist das noch realistisch? Oder?
Wir sind jetzt gerade knapp bei 2. Ja, es wird hart, ja, bis 2030.
Aber es geht doch jetzt total
ab. Aber sag mal, mindestens 5, da will ich auf jeden Fall zu stehen.
Und 5 und die 10. stehen alle an einer 11-kW-Säule oder an einer 7-kW, also 7,2 kW, 32 Ampere. Oder? Oder so sozusagen, wie überschlägst du die?
Ja, also lass uns mal ganz einfach machen, ja, 11 kW wären 10 kW bei mal 10, also sind 10 kW mal 5 Millionen, das wären dann 50 Gigawatt, wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechnet habe. Und dann hast du schon mal eine Größenordnung, also die Nachfrage gerade jetzt, Stand heute sind 80 Gigawatt. Aber dann muss man natürlich die Energie nochmal zurechnen, eine Kapazität von 50 kWh. Da kannst du schon mal einige Stunden mit überbrücken, ja, 4 Stunden, sagen wir mal, das Ganze einfach gesagt. Und wir haben aber PKWs oder es gehen auch LKWs und so weiter, aber die, sagen wir mal, 50 Millionen grob Fahrzeuge, die nutzbar sind jetzt im Endstadion, wenn alle mal elektrisch sind. Und das sind ja nochmal 10-mal mehr. Ja. Mhm. Und dann gibt es auch E-LKWs, die haben nochmal größere Batterien und Leistungen und so. Es gibt nicht nur die 11-kW-Lader, sondern auch die DC-Lader, wenn man das alles mal ganzheitlich auch zusammenführen würde. Da entsteht eine riesen Batterie und so 2 Terawattstunden und das mindestens so, dann hat man auf jeden Fall die Tagesüberbrückung können wir machen. Aber man muss schon sagen, um das nuancierter zu machen, klar, bin ich mir der Komplexitäten bewusst, der Wahrscheinlichkeiten, wie lange sind die immer angesteckt und so und vor allem auch, dass es viele Hürden noch dahin gibt und das werden wir aber Schritt für Schritt angehen, weil es einfach eine sehr günstige Batterie ist, die es dann zur Verfügung ist und als guter Letzt, die Verteilung dieser Batterie ist auch natürlich nochmal ein Thema, aber es ist auch bei stationären Batterien so, dass es sagt, die nützt uns gerade nichts in diesem Netzgebiet. Das heißt, man müsste es eigentlich auch auf Verteilungsebene schauen, wo sind die Engpässe mehr. Genau.
Du hast auf LinkedIn geschrieben, du warst auf der Slush, die große Startup-Konferenz im November in Helsinki. Da war ich auch vor 2 Jahren, aber ich glaube, da haben wir uns auch gesehen, ne? Ja.
Ja.
Aber du warst letztlich, ich habe jetzt einen LinkedIn-Artikel gesehen von dir. Slush, da hast du ein bisschen Zeit mit Greg Jackson von Octopus Energy.
Oh ja, das war inspirierend.
Verbracht. Ist ein Unternehmen, das wir hier auch im Podcast öfter hatten und extrem gefeiert haben. Wir hatten immer Bastian Giru, schöne Grüße gehen raus, der Deutschlandchef. Greg, habe ich noch nicht geredet, aber so, was war da so inspirierend? Was fandst du, also an der ganzen Octopus-Story und so, was hast du da mitgenommen?
Also Octopus für mich ist echt eine inspirierende Firma. Schade, dass sie nicht deutsch ist, aber man will jetzt nicht nationalistisch sein. Das ist einfach der Greg Jackson, auch was die Entstehungsgeschichte ist und wie er das angeht. So, und einfach sehr charismatischer Mensch, der genau auch verstanden hat, wo die Probleme sind, der auch sehr hands-on ist, kommt aus der Softwarebranche, aber hat sich sehr viel Wissen, man merkt, angeeignet auch in über die Jahre in der Energiebranche und verbindet sehr gut, glaube ich, dieses Software-Denken auch auf die Energiewelt und auch dieses wirklich Unternehmerische und man merkt, dass er diese Geschwindigkeit mitbringt und das sucht schon seinesgleichens auf der Größenordnung in der Energiewelt und ich fand da beispielsweise eine Aussage, die mich sehr inspiriert hat, dass er hatte gedacht, USA hatte schon eine erfolgreiche Firma verkauft und dann hätte er gesagt, in den USA anfangen. Nee, USA ist das Energiesystem nicht so cool zu innovieren wie jetzt in Europa. Und deshalb hat er sich bewusst entschieden, ey, lass uns mal in Europa machen. Das würde sogar gar nicht gehen, hat er zitiert. Und dieses konstante Challengen und diese Geschwindigkeit, die diese Firma hat und auch die Innovation, die sie bringen und schon mal auf massiver Skala machen, ist auch ein bisschen als Gründer, muss ich sagen, in der Szene auch ernüchternd oder einschüchternd, wie stark die sind, aber auch bewundernswert, ne? Und da kann man viel lernen, glaube ich, von, und das sollte man sich auch machen. Mein Credo ist ja auch, gut, es wird nicht nur eine Firma geben, die das alles dominiert. Da gibt es genügend auch loyale Menschen in der Szene, oder viele einfach aus anderen Gründen viele Strukturen werden so bleiben. Anderen müssen ja auch innovieren und brauchen dann auch andere Player, wo wir uns dann auf jeden Fall positionieren wollen. Genau. Und ja, habe noch gerade noch einen Post gemacht so zum Smart Meter, wo auch Bastian Girol tatsächlich einen sehr guten Punkt gemacht hat, wie der Smart Meter Rollout besser sein sollte in einem anderen Podcast.
Ja, Neverending Story. Aber auf der Slush warst du auch bei Philipp Schröder.
Ja.
Und der ist ja auch ein gern gesehener Gast hier in der, in der Energiezone, und auch, finde ich, auch ein super spannender Unternehmer. So problematisch manchmal, was er so auf LinkedIn von sich gibt, da poltert er manchmal gar nicht laut, aber müssen wir jetzt nicht reingehen. Habe ich, glaube ich, zur Genüge kritisiert. Und er verklagt ja quasi unsere Bundesregierung, weil er sagt, so Fördergelder für Gaskraftwerke sind Quatsch. Fördert lieber so Demand-Side-Flexibility, in einem Fall halt irgendwie auch haushaltsnah. Würdest du sagen, er hat recht? Sollten wir Flotten B2B oder B2C mehr fördern?
Ja, das hatte mich sehr überrascht, auch dass schon Habeck ja auch diese Gaskraftwerke so stark immer in den Vordergrund gepusht hat, und man spricht immer von Technologie agnostisch sein, und da war es aber ganz klar, irgendwie wurde gar nicht so viel debattiert, ne? Aber diese Flexibilität, die wir auch gerade vorhin schon mal durchgerechnet haben. Also was sind einige Gigawatt, die kriegt man schon irgendwo her. Also wenn man auch die anderen Technologien enabled, und das würde gehen. Also dezentrale Transaktionen kriegen wir schon hin auf massiver Skala, wenn wir wollten und wenn wir das auch befähigen, müssen wir nicht immer wieder zentralistisch da rangehen und nur eine Technologie pushen. Also da fand ich den Ansatz eigentlich ganz gut, da das zu sehr stark zu kritisieren oder sogar so weit zu gehen. Und ja, der Fokus sollte vielmehr nochmal auf diese kleinteiligen, nachfrageseitigen Flexibilitäten gelegt werden.
Okay, got it. Und dann auch noch einen anderen Gründer, den du zitierst, der von Vay, der in Hamburg war, aber Richtung Las Vegas verlassen hat, einfach so wegen Regulierung zu autonomen Fahren und so weiter. Und du hast ja auch immer relativ starke Takes sozusagen, energiepolitisch, industriepolitisch, Start-up, innovationspolitisch. Wie blickst du auf Europa versus andere weniger stark regulierende Gebiete oder Regionen?
Ja, hier habe ich vielleicht mal eine kontroverse Meinung, weil Regulatorik wird ja immer sehr stark kritisiert von allen Seiten. Ich finde, die Regulatorik kann auch befähigen. Gute Regulatorik kann auch wirklich ein Geschäftsmodell ermöglichen. Und diese Vorstellung, ein bisschen fast schon anarchistisch, dass es keine Regeln geben sollte, finde ich ein bisschen naiv, um ehrlich zu sein. Dass viele Menschen bei Bürokratieabbau meistens sich wünschen, es gäbe keine Bürokratie. Und ich glaube, effiziente und gut gemachte Bürokratie ist das Wichtige.
Aber wir verlieren ja schon so ein bisschen so das Rennen gerade bei Mobilität. Also wenn du hier sozusagen nach USA oder nach China oder so guckst, kommen die Innovationen noch, also schaffen wir es sozusagen, ein innovationsfreundliches Klima zu schaffen in Europa, in Deutschland?
Ich glaube, dass es zumindest sehr stark auf der politischen Agenda da ist, dass man die Regulatorik auf jeden Fall besser machen sollte.
Das ist eine sehr diplomatische Antwort jetzt.
Ja, wie soll ich sagen, es gibt verschiedenste Dimensionen bei der Thematik. Ich glaube, ein gutes Beispiel von regulatorischer Änderung in letzter Zeit, auch die Startups befähigt haben, war ja die Flix-Story, die ja mal allein, weil es diese regulatorische Änderung dann was gegründet. Insbesondere in der Energiewelt, so die Vorstellung, ohne Regulatorik zu leben, wäre unvorstellbar. Gleichzeitig finde ich auch, dieses ENWG ist so voll, da muss man auch mal ein bisschen schneller ran oder Sachen von Grund aus neu denken. Gibt es schon so viele, sehr viele Nuancen jetzt in der ganzen Geschichte jetzt. Europa wird aber meines Erachtens da ein bisschen zu stark immer ins negative Licht geführt und man kann auch viel innovieren, auch in diesem Kontext. Es sind da vielleicht
also
auch
mehr. Du siehst nicht so ein Exodus von Startups.
Ja, nee, eher so gerade, glaube die letzten Statistiken zeigen auch, dass Trump sich da auf jeden Fall keinen Gefallen getan hat, nur so anti, nur America First gewesen ist. Sowohl also Inder, die jetzt nach Deutschland kommen, unglaubliche große Statistiken, aber auch Amis, die nach Europa kommen. Also wir haben einfach ein cooles Umfeld auch hier an Talenten, Leute, die sehr gut ausgebildet sind und respektvoller Umgang, glaube ich, mit glücklicherweise noch mit verschiedensten Migranten von überall. Das ist, glaube ich, die Stärke Europas. Da sollten wir auch viel mehr fördern. Wenn man sich da in den USA anschaut, was die Top-Manager sind und die Talente sind in den ganzen AI-Labs, nur Migranten, nur Leute, die top ausgebildet sind, die dann nach USA gegangen sind. Das sollten wir dann auffangen und sagen, okay, dann ist es kein Sundar Pichai mehr und wie sie alle heißen, die Inder, die jetzt sind, bei den Amis sind, sondern sind sie hier in Europa.
Ja, welcome, bring him. Also, ich war jetzt gerade in Asien gefangen, aufgrund vom Iran-Krieg und dem ganzen Flughaus, der da so, dass es da so gab. Und dann habe ich einen extrem Komplikat, weil ich irgendwie Pfennigfuchser bin und nicht so viel Geld ausgeben wollte für den Rückflug, habe ich irgendwie mir eine wilde Kombination aus Flügen ausgesucht, die unter anderem einen Zwischenstopp in Guangzhou in China hat. Den ersten, den ich kontaktiert habe, warst du, weil ich weiß, du bist ein China-Experte. Du sprichst sogar auch Chinesisch, glaube ich, ne?
Ja,
siehst du? aber genau, du hast irgendwie eine Vergangenheit. Du warst schon mal in China, du hast da schon mal eine Zeit lang gemacht, du sprichst Chinesisch und du warst kürzlich auf einer Delegationsreise auch in China mit irgendwie Startup- und Innovationsleuten. Wie war das? Was läuft da? Was können wir von denen lernen? Was fehlt uns? Was machen die besser? Tell us everything.
Ja, China, extrem spannendes Land, insbesondere für die Energiewende und die E-Mobilität gerade zu prägen wie kein anderes Land. Also ja, ich nehme viel mit von dem Land. Wir können auch viel lernen von China. Was da bewegt sich immer noch so viel. Es gab vielleicht das Relevanteste, was jetzt an Neuigkeit kam, weil die das 5-Jahres-Plan. Das wurde jetzt, das ist ja immer sehr wichtig in China, denkt man sehr langfristig. Es gibt zwar diese 5-Jahres-Pläne, aber man denkt ja noch längerfristig, aber die 5-Jahres-Pläne haben nichts mit Energie und E-Mobilität gehabt. Das war der 5-Jahres-Plan davor hatte es. Mhm. Heißt aber nicht, dass es nach wie vor nicht gepusht wird, sondern es wird so gesehen, dass die
Technologie. Läuft schon, ist eh schon da.
Läuft. Es wird so weiterlaufen.
Aber haben die schon Rider-G zum Beispiel? Also gibt's da das, was du machst, schon? Oder?
Also eine interessante Sache auch, die man im Energiekontext sagen kann über China, ist, dass es nicht liberalisiert ist wie hier. Na, wir haben hier schon 1997 angefangen. Die fangen erst so richtig an und kopieren uns. Das heißt, das ist eigentlich das Coole auch, weshalb ich China für mich auch mit Ridergy sehr spannend finde, ist, weil es dort jetzt gerade erst die Einführung von Spotmärkten beispielsweise gibt. Davor gab es die nicht.
Aber gibt's, ja? Wusste ich gar nicht.
Ja, und krass. Interessanterweise, weil wir Octopus erwähnt haben, die sind von einem Monat rein. Wegen dessen, weil das gerade spannende Möglichkeiten.
Okay.
Das heißt, die und China natürlich E-Mobilitätsland Nummer 1. 10 Millionen Fahrzeuge werden da verkauft jedes Jahr an E-Fahrzeugen. Das ist einfach so eine ganz andere Nummer. Und das deshalb gibt es noch nicht sowas, was wir machen wollen. Dort zumindest es gibt gewisse Sachen, gibt es schon. Es gibt virtuelle Kraftwerke, beispielsweise für die Übertragungsnetzbetreiber. Das gibt es schon gewisse Sachen, aber so vieles noch nicht.
Aber nicht Merchant-Based, das sind immer State-Owned Companies.
Ja, genau, es gibt State Grid, das ist eines der größten Unternehmen der Welt, der größte Energieversorger Chinas. Und genau, da gibt es jetzt Potenziale, weil es diese Veränderungen auch gibt, regulatorisch bedingt. Und da sehen wir viel Potenzial. Und sonst, weil wir so viel auch über Innovation und Unternehmertum sprechen, ich glaube, was viel unterschätzt wird und was wir lernen können, ist die einfach, man hat immer diese Vorstellung, hier China fördert mit viel Geld und dann läuft es von selbst. Nee, es ist wirklich so eine kulturelle Sache. Die Chinesen sind sehr unternehmerisch drauf.
Die verkaufen auch Mars auf dem Schulhof. Die hasseln genauso wie du.
Ja, also ich wurde nie so stark verkauft. Wir haben ja nie wie in China, also auf irgendwelchen Märkten. Aber das meine ich eigentlich nicht. Aber trotzdem, die hasseln wirklich und haben wir so eine
krasse Geschäftsszene.
Pragmatismus vor allem, wo wir, glaube ich, viel lernen. Also wir sind natürlich sehr gut und das habe ich ja hautnah erlebt, da im Maschinenbau, dieser Perfektionismus, sich da reinzudenken in Probleme und das perfekt zu lösen zu wollen, das ist geil, aber trotzdem ist das auch hemmend, weil man, wenn man versucht, sofort die beste Lösung zu haben bei Schritt 1 und nicht dann nichts macht, bevor man nicht die perfekteste Lösung hat, insbesondere im Kontext eines Unternehmensaufbaus, dann muss man einfach mal schneller Markt und iterieren. Und das haben sie irgendwie voll drin in sich selbst und skalieren aber dann auch schnell, wenn sie dann mal genügend iteriert haben. Und das können wir uns mal anschauen, dass wir das auch übernehmen und mehr so als Partner auch mit den Chinesen agieren. Also bisher haben wir es immer so als Absatzmarkt gehabt und die haben einfach nur für uns Sachen produziert. So, das war so ein bisschen die Geschichte Deutschlands mit China. Und ich glaube, jetzt ist ein Neudenken nötig von den neuen Geschäftsleitungen deutscher Unternehmen, dass wir da China mehr als Partner sehen und mehr auf Augenhöhe und schauen, okay, was bringst du, was bringen wir? Und das auch gemeinsam für die Welt, weil ich denke, China hat auf jeden Fall eine Ambition, so der Marktführer zu sein für die Welt. Also nicht nur für sich, sondern die ganze Welt mit Erneuerbaren und E-Mobilen und weiteren Technologien zu bringen. Und ich glaube, das ergänzt sich gut mit Deutschland und Europa, wenn man da zusammenspielt und nicht so jetzt sich komplett trennt.
Okay, und aber was hast du da genau gemacht? Also du warst da einfach ein paar Wochen und hast dir verschiedene Standorte angeguckt und Partnerschaften geknüpft oder also?
Vereinfacht gesagt, da waren wir zu Gast bei vielen Regierungen, Forschungs-, Innovationsorganisationen, Unternehmen, die sehr innovativ sind, vor allem in der Shanghaier Region, in Yangtze-Delta, wie das heißt, mit Hangzhou, was sehr über Alibaba.
Der gelbe Fluss.
Wo auch der Merz übrigens 2 Wochen vor uns auch war und sich Unitree angeguckt hat, die eine der führenden Robotikfirmen. Das war auch großes Thema, die Delegation von Merz, die natürlich viel prominenter besetzt war als wir.
Noch prominenter.
Das hat mir auf jeden Fall so ganz konkret gesagt, bin ich jetzt mit einigen Partnern sehr gut verknüpft worden und auch habe mein Geschäftsmodell nochmal viel besser validieren können auch und ein Marktverständnis bekommen können, was es so an Förderung auch gibt vor Ort für Startups, was ist die Lage, was sind die Komplexitäten, wenn man dort Markteintritt macht und was sind die Energiesystem-Geschichten, die es da noch gibt.
Ja, du hast ja den 5-Jahres-Plan erwähnt und das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so prominent, aber ich habe jetzt durch diese Iran-Krise irgendwie nochmal und dadurch, dass ich auch in Asien war zu der Zeit, natürlich nochmal viel krasser verstanden, was auch so die strategische Motivation und Komponente von der Elektrifizierungsstrategie von China ist, dass es total schwer ist für die, also ein extremer Abhängigkeit vom Öl und Ölimporteur und auch sozusagen geostrategisch, wir reden ja jetzt immer über Meerengen und Hormuz und Malakka, oder wie heißt die andere?
Malakka, bei Singapur.
Ja, genau.
Nicht in Griechenland.
Makala, oder ich weiß, sorry, I'm quoting this wrong, aber.
Nee, das war richtig.
Ja, und dass die auch sozusagen schwer offen zu halten ist in einem Konfliktfall oder so und dass die sozusagen nochmal eine ganz andere Motivation haben, auch aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Also mega spannend, aber du bist in China.
Ja, genauso, da muss man auch sagen.
Ja, absolut.
Klima, und ich finde ich auch wichtig zu erwähnen, dass ich glaube nicht, dass jeder nur Egoist ist und sich nach eigenen Interessen jetzt versucht, natürlich unabhängiger zu machen.
Ja.
Ich glaube schon, dass das sowohl für die Chinesen wie für viele Europäer so ein Denken ist, hey, wir sollten die Klimakrise lösen, und natürlich haben wir auch ein eigenes Interesse, da jetzt nicht so viel zu importieren von allen Seiten.
Ja. Mega spannend, deine Perspektive dazu. Also mein Eindruck auf jeden Fall war auch, ist es irgendwie, wenn man in diesen asiatischen Megacities ist, also sei es sogar in Vietnam oder in Korea, aber vor allem in China ist halt irgendwie, da kommt einem Berlin dann doch manchmal irgendwie so nicht ganz so dynamisch und nicht ganz so modern, nicht ganz so jung vor. Total krass, was da irgendwie in kürzer Zeit irgendwie so aus dem Boden gestampft wird und mit was für einer Energie teilweise Ziele verfolgt werden.
Ja.
Fand ich irgendwie ziemlich inspirierend und beeindruckend. Also die königliche Porzellanmanufaktur in Berlin, die hatte vielleicht auch mal so eine Dynamik, aber die ist sozusagen ein bisschen mehr in der Vergangenheit irgendwie.
Ja.
Und da spürt man schon extrem die Trends und so weiter. Wir kommen langsam zum Schluss. Ich wollte noch mal einmal den Schlenker wieder zurückmachen zu deinem Geschäftsmodell und zu den ganzen, ich sag mal, energiepolitischen, Energieregulierungsthemen, die dich und dein Geschäftsmodell vielleicht auch betreffen. Also so Vehicle to Grid hat sowohl Bastian Giroul, Deutschlandchef von Octopus, als auch Benjamin Merle, der CPO von Antpal, bei uns im Podcast gesagt, dass das irgendwie ein großes Thema ist, was jetzt kommt, BD.
Ja, BD.
Vehicle to Grid, nicht nur Grid to Vehicle. Wie guckst du da auf die, sagen, Regulatorik? Blockieren die Autohersteller noch oder?
Ja, G2V geht schon, B2G noch nicht.
Ja,
ja, das ist, es gibt viele Hürden. Je mehr man auch drinsteckt, desto mehr sieht man auch die ganzen Hürden. Und aber die werden ja auch positiv formuliert, auch Schritt für Schritt abgebaut. Das Gute auch an dieser derzeitigen Bundesregierung, aber auch die schon davor, haben auch viel gemacht.
Hast du gerade was Positives über die Bundesregierung?
Ja, also die Netzentgelte wurden die auf beiden, wenn man BD gemacht hat, quasi zweimal, das ist weg, die Steuern und Netzentgelte, das ist einfach eine große Hürde, die ist jetzt weggenommen worden. Mhm. Aber es bleiben noch Unsicherheiten bei dem Mess- und Regelungstechnik noch, gewisse Sachen. Vor allem, dass es nochmal einfacher gemacht wird für die, bei den Netzbetreibern der Marktverkauf dieses Stroms, das ist noch nicht 100% geregelt. Das ist bei dem der 800 plus Verteilungsbetreibern gut klappt. Und dann, das ist mehr so Standards, geht aber auch in Richtung Regulatorik, sagen wir mal, die Technik, die Gridcodes, die man braucht, wenn man vor allem ja entlädt. Da brauchst du technisch gesehen an, die Komponenten müssen sich anpassen an die verschiedenen Regulierungen und Anforderungen der Netze. Das ist nochmal so ein Thema. Was jetzt, aber es wird da Schritt für Schritt angegangen. Also bin ich ganz guter Dinge. Es gibt ja auch schon gewisse Sachen, die am Markt platziert wurden, Produkte, die am Markt platziert sind. Vielleicht haben der eine oder andere auch gesehen, namhafte Automobilhersteller, die schon Sachen in Deutschland verkaufen und UK und weiteren Ländern.
Echt, ja?
Ja, ja. Also man kann schon sich so Dienstleistungen kaufen, aber es ist ein bisschen das Problem limitiert. Also man braucht einen gewissen kompatible Ladesäule, die dann kompatibel ist mit dem Fahrzeug, die dann nur von dem einen Energieversorger kommt. Also so Geschichten. Also die interoperable Welt ist noch nicht da, die wir brauchen. Das wäre mein größter Wunsch.
Ich bewundere dich bis zum Stück. Du bist wirklich immer sehr positiv und du bleibst irgendwie immer optimistisch. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch schon tausendmal hier im Podcast gesagt, aber manchmal fällt es mir schwer, irgendwie optimistisch zu bleiben, weil ey, Alter, wir machen es irgendwie seit, ich mache Elektromobilität oder irgendwas mit Energiewende und Elektroautos so seit 2008, 2009. Mhm. Und jetzt haben wir fucking 2026 und wir reden immer noch über diese scheiß Smart Meter. Und wir reden immer noch, also sozusagen das Konzept Vehicle to Grid, das habe ich verstanden als kleiner Student, der irgendwie noch nicht so viel um die Ecke denken konnte, ja. Also sozusagen, und irgendwie kann es, also so Leute wie mich, vielleicht hast du da ein paar motivierende Worte für mich, ja. Das kann es total desillusionieren, ja, wenn es irgendwie so lange braucht, bis wir da irgendwie vorankommen.
Ja.
Wie machst du das? Wo holst du die Energie? Was ist?
Ja, also mein Ansatz ist einfach zu sagen, lass uns das versuchen, was geht, wo es geht. Aber es gibt's halt, ich bin bei dir. Ich fühl das natürlich auch umso mehr, weil das ja mein Alltag ist, so auch das versuchen voranzutreiben. Nichtsdestotrotz, wenn alle dann aufgeben, dann wird's erst recht nicht funktionieren. Aber es ist halt ein komplexes Thema. Scheint ein komplexes Thema. Was ich halt auch versucht habe bei jetzt in Smart Meter beispielsweise, habe ich jetzt einen Post gemacht, wo ich denke, lasst uns so einfach mal pragmatischer werden, also in so vielen Sachen, ne? Dass man ein bisschen Pragmatismus versucht, in die Gesellschaft reinzubringen, weil das ist wichtig. Okay, nicht den Weg finden, weshalb es nicht funktionieren sollte, einfach einen Weg, mal wie würde es denn jetzt einmal funktionieren? Ne? Einfach mal schauen, dass man den ersten Schritt und selbst wenn es nicht perfekt durchgeeicht ist, was beispielsweise ja manchmal so ein Thema ist, ne? Eichrecht hier in Deutschland, es ist ja halb so wild, ja? Da kann man ja Energie verlieren und hier den einen oder anderen Cent nicht haben. Dafür hat man dann 700 Euro oder was befähigt. Das heißt so ein bisschen so dieser Pragmatismus, wo man sich manchmal so im Detail verfängt.
Mhm.
Und ich schöpfe Energie einfach, weil ich diese, weil es, wie du sagst, ich habe das sofort auch verstanden und ich sehe da viel Potenzial und es beärgert mich, dass man es nicht jeden Tag, könnte man jetzt bei so vielen 2 Millionen Elektroautos verschenken, wir eigentlich die Flexibilität, sowohl jetzt schon sogar beim Laden. Also wir müssen ja nicht mal bidirektional sein, sondern beim Laden. Und ich denke,
echt so krass, dass
es immer noch nicht gang und gäbe ist. Und da freue ich mich, dass wir jetzt in unseren kleinen Teil dazu beitragen, dass es zumindest bei gewissen Flotten schon mal gang und gäbe ist. Und das sollte aber beschleunigt werden. Und da hilft nur, dass die Message einfach rausgebracht wird an die Leute, weil die Themen sind noch so weit weg vom Alltag von den Menschen. Ich merke das immer wieder. Und das ist auf jeden Fall ein Thema. Und am Ball bleiben, dass jeder kooperativ vor allem am Ball bleibt und nicht da so klein klein denkt, weil es sind Systeme und das hilft nur Systemdenken und System teilen, sonst wird es nicht funktionieren.
Cool. Also wirklich ziemlich inspirierender Typ. Danke für deine positive Energie und die ganzen guten Dinge, die du in der Branche vorantreibst. Und
danke.
Also, wo finden dich die Leute? Auf LinkedIn natürlich. Machst du noch x.com oder nee? Oder sonst irgendwelche anderen Social Media? Ihr habt natürlich eine Website und so.
Riderty.com, genau.
Irgendwelche Messen, auf denen ihr zu finden seid oder irgendwelche junge Talente, die mit dir
kommen? Auf den üblichen Messen zu sehen, genau.
Bist du auf der Smarter.de in München?
Genau, auf jeden Fall. Das wäre die nächste. Und sonst, Smart Charge bei Riderty, falls die Themen irgendwie resoniert. Wir haben echt coole Projekte, Stakeholder da, die interviewt, schon kann einfach mal reinhören oder abonnieren, dann für den nächsten.
Also wir sind null in Konkurrenz, wir pushen uns gegenseitig, mega geil, dass ihr sozusagen den Podcast da nochmal für Elektromobilität nochmal spitzer und nochmal tiefer im Detail macht. Geile Gäste da drin, irgendwelche Folgen, die du schon aufgenommen hast oder die da in der nächsten Zeit kommen, auf die sich die Leute freuen können.
Die jetzt schon aufgenommen wurden.
Oder aufgenommen werden.
Ja, also die beste, die ich jetzt aufgenommen habe, vielleicht die auch ganz lustig war, vielleicht die nationale Leitstelle der Elektromobilität, der Geschäftsführer war da.
Ah, oh, wow.
Die war ganz cool.
Ja.
Der auch erinnert mich ein bisschen an deinen Co-Host, weil der hat auch, wahrscheinlich der Privatmensch mit den meisten Ladepunkten in ganz Deutschland.
Mehr als Alex Graf?
Ja, ich glaube, er hat 10 Ladepunkte für sein Dorf hier in Brandenburg.
Ach, wirklich?
Ja,
und die betreibt er für die anderen?
Sein Dorf, ja.
Als sozusagen Mini-CPO.
Ja, ein leidenschaftlicher Typ.
Behind the Meter oder mit eigenen Zählpunkten?
Ich glaube, so tief sind wir gar nicht ins Detail, weil er hat mich ganz überrascht mit dem Thema und ich hatte eigentlich ganz andere Themen noch vor im Podcast. Okay.
Ich weiß gar nicht, ob ich den einladen dürfte, weil wir versuchen ja immer sozusagen sehr, also nicht zu politische, nicht zu, was, whatever, mehr so Praktiker, mehr Unternehmer, Entscheider, wirklich. Aber okay, aber
ist
eine gute.
Ja, und sonst was noch nicht unter Dach und Fach ist, aber was ganz cool wäre, vielleicht kommt noch ein Verteilnetzbetreiber mal, weil das ist ja, was ich auch alle von Alex auch mitbekommen habe, da auch immer so ein Thema ist.
Ja, wir haben jetzt ein paar in der Pipeline, da kommen
ja, habt ihr auch.
Wir haben jetzt
aber weil die Genehmigungsthemen bei der Elektromobilität und wie man das beschleunigt und Thema Netzgebühren, das sind so die zwei, die für die E-Mobilität sehr relevant sind, gerade cool. Jetzt auch im E-LKW-Kontext.
Also an alle Logistiker da draußen, an alle Kleingewerbe mit Flotten, an die EMSPs, an die CPOs, an die Talente, die Bock haben auf Riderty und die Mission, für die du stehst, Claudio, einfach auf LinkedIn anschreiben, oder? Das ist doch das Einfachste. Und deinen Podcast hören und dann findet man dich schon.
Ich bin ein offener Mensch, ja.
Sonst noch irgendwas, worauf du dich freust in den nächsten, keine Ahnung, 12 Monaten oder so? Was liegt so vor euch?
Das, was am meisten jetzt ganz cool ist, ist vor allem nochmal diese Partnerschaft mit China weiter zu verfolgen und den Markteintritt dort so weiter zu verfolgen. Mhm. Und Frankreich, dadurch, dass ich ich spreche Français, ja. Dann,
wie viele Sprachen sprichst du? Ich habe irgendwo 9 gelesen, stimmt's?
Ja, genau.
Nein, das stimmt, das kann doch gar nicht. Du sprichst 9 Sprachen.
Ja.
Flüssig, fließend.
Ja.
Digga.
Aber nicht alle auf gleichem Niveau. Also Deutsch ist schon mit der der besten.
Pamal.
Pamal YouTube. Und dann haben wir Move Lab. Das ist so ein mit ein Netzwerk in Mobilität in Frankreich, wo ich jetzt immer häufiger in Paris bin. Und Station F hatte ich ja auch schon erwähnt, dass es cool, ein cooler Innovationsstandort ist auch.
Station F ist sowas wie ein Coworking Space, oder?
Ja, aber viel größer. Das ist so riesig. Es ist so ein alter Bahnhof gewesen.
So Future Energy Lab noch größer?
XXL, ja. Das ist so ein alter Bahnhof wirklich. Den sie komplett neu cool gemacht haben, also über 300 Meter und so, nur mit Startups und Innovation für verschiedenste Themen. Und da sind wir mal wieder, auch mit diesem jetzt Move Lab, um dann Ökosystem, Mobilität in Frankreich auch nach vorne zu bringen. Also das ist unsere Themen quasi in Frankreich, was ein sehr attraktiver Markt ist.
Cool, alright. Dann ganz viel Erfolg. Und
vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, gerne, immer wieder. Wir machen dann eine Folge in einem Jahr oder anderthalb oder so. Mal gucken, wo ihr dann steht.
Sehr gerne.
Hau rein, Claudio. Danke dir. Ciao.
Ciao.
Yo, das war die Folge mit Claudio von Rider G. Mich hat das Gespräch persönlich wieder extrem motiviert. In einer Branche, in der man sich schnell in Bürokratie und Bedenken verliert, ist es ziemlich erfrischend zu sehen, wie jemand mit so viel Leidenschaft einfach baut, bootstrappt, skaliert. Ja, wenn ihr Lust noch auf noch mehr Deep Dives in die Elektromobilität habt, hört gerne auch unbedingt in seinen Podcast, in Claudios eigenen Podcast Smart Charge bei Rider G rein. Lohnt sich extrem. Und ja, vergesst nicht, Energiefrühstück wieder auf der OMR und unser anstehendes UNO-Webinar zur Energiebeschaffung am 23. April, 13 Uhr. Anmeldung direkt bei mir per DM auf LinkedIn. Wenn euch diese Folge in der Energiezone gefallen hat, dann lasst uns gerne auch eine Bewertung da. 5-Sterne-Bewertung natürlich auf Spotify oder Apple Podcasts. Oder diskutiert einfach mit mir auf LinkedIn, teilt die Folge und schaut auf www.energiezone.org vorbei. Oder wenn ihr Feedback, Gästevorschläge habt, immer gerne an team@energiezone.org. Danke fürs Zuhören, bleibt energiegeladen und bis zum nächsten Mal. Soweit erstmal, euer Ilan. Ciao, ciao.